Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Pick and Sports Podcast. Heute mit Tim Rühle, dem Gründer von Fit und Fröhlich, seines Zeichens Ernährungscoach, Gesundheitsberater und auch Gründer der Akademie für bessere und ganzheitliche Gesundheit und ist interdisziplinäres Coaching. Oh, das war aber jetzt lang. Hallo.
Hallo Patrick, schön, dass ich da sein darf.
Ja, also bevor wir über dein gesamtes Schaffen und so weiter reden,
ja,
kriegst auch du die üblichen drei Fragen. Da ist dann die erste: Wer ist für dich denn der größte Sportler aller Zeiten?
Ich würde da zwei nennen, also um es vorweg zu sagen, ich habe natürlich schon die eine oder andere Folge deines Podcasts gehört und ich würde da tatsächlich zwei nennen wollen. In meinem Fach, also okay, dem Triathlon, ist es schon auch der Jan Frodeno. Der ist nicht nur als Sportler eine unglaubliche Persönlichkeit, sondern vor allem auch als Mensch. Und im Tennis würde ich ganz gerne den Roger Federer nominieren, weil ich selbst bin, ja, Hobby-Tennisspieler. Ich weiß, was es dazu gehört, diesen Sport auf so einem Niveau auszuüben, wie Roger Federer das seit unglaublich vielen Jahren tut. Auch nicht immer stringente Karriere gehabt, oft mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber wie er immer wieder zurückkommt und dann sofort wieder ein altes Top-Niveau erreicht, ist einfach unfassbar für mich. Und seine Grazilität auch in diesem Spiel. Also ich glaube, niemand spielt so wunderschön Tennis wie Roger Federer. Von daher, glaube ich, ist es schon eine sportliche Persönlichkeit, wo ich sage, ja, das könnte einer der größten aller Zeiten sein für mich.
Also das wundert mich auch, dass bis jetzt kaum einer oder gar keiner eigentlich Roger Federer genannt hatte, weil der ist für mich auch einer der Giganten des Sports und ja auch immer noch unterwegs, also er kann auch noch größer werden.
Ja.
Und nebenbei auch noch neben seinen ganzen Leistungen ein relativ cooler und lockerer Typ.
Absolut. Ja.
Oder den Eindruck, ja. Also und ja, und das Auf und Ab hat er auch alles ganz gut mitgenommen bis jetzt.
Ja, definitiv.
Die zweite Frage ist, was ist für dich das größte Sportereignis, an dem du je teilnehmen durftest? Also alles von Bundesjugendspielen bis, keine Ahnung, Olympia oder so.
Als aktiver Athlet würde ich da den Ironman Hamburg nennen, einfach weil es meine erste Triathlon-Langdistanz war. Als Konsument und Zuschauer war das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft in Deutschland, bei dem ich live im Stadion sein durfte. Hat mein Papa damals drei Karten ergattert und eine durfte ich bekommen und war als kleiner Junge oder Jugendlicher mit meinem Papa dann im Stadion und habe live mitverfolgen können, wie der Philipp Lahm damals von der 16er Kante das Ding ins lange Eck gezimmert hat. War schon ein Weltklasse-Erlebnis.
Ja, super Papa. Also wie Papas das machen, plötzlich kommen die mit so Sachen.
Ja.
Um die Ecke habe ich gefunden,
ja,
gefühlt.
Ja, und das wird auch immer, also wird auch immer in meinen Erinnerungen bleiben. Schon damals allein die Karte in den Händen zu halten. Das war damals eine der ersten Karten, die so eine Art Erkennung in der Karte drin hatten. Das war so eine stocksteife Karte, fast wie ein Holzbrett.
Ja, ja.
Und kann mich gut erinnern, also da hieß es bloß nicht in den Gelbbeutel, die geht kaputt, dann kommst du nicht ins Stadion. Und ich hab die Karte mehr oder weniger unter meinem Kopfkissen wohl gehütet, bis dann endlich der Tag X da war und wir ins Stadion gehen konnten.
Was auch wieder erklärt, warum die Leute ihre Karte alle immer um den Hals tragen.
Ja, also bei der Karte kann ich es gut nachvollziehen, ja.
Die letzte Frage ist, und die hast du ja vorhin quasi schon beantwortet, neben Triathlon, was ist da deine liebste Sportart?
Ich liebe den Tennis definitiv, oder das Tennis definitiv, aber mehr oder weniger aktuell als Zuschauer. Ich freue mich jetzt auch schon wieder, dass die Australian Open tatsächlich jetzt auch vor allem vor vollen Zuschauerrängen stattfinden dürfen. Also da freue ich mich tatsächlich drauf, eines der ersten Sportevents, die jetzt auch wieder unter einigermaßen normalen Bedingungen stattfinden. Ansonsten bin ich sehr fasziniert als Sportler vom Kraftsport. Einfach weil es mir auch als Athlet, als Triathlet unglaublich gut tut, auch mal harte Krafteinheiten zu absolvieren, auch an schweren Gewichten mit der Langhantel. Und der Kraftsport ist eigentlich so einfach und dennoch irgendwo sehr komplex. Und das finde ich immer eine tolle Mischung. Mehr oder weniger kann man mit den 5 Grundübungen ein komplettes Krafttraining absolvieren, aber die Komplexität der Übungsausführung ist dann halt doch nochmal was ja nicht ganz ohne ist. Und von daher habe ich immer sehr, sehr großen Spaß auch an Krafttrainingseinheiten.
Ja, das kann auch jeder mal selber ausprobieren, wenn er mal ein Auto anschieben muss. Hm. Du hast immer die gleiche Kraft, das Auto ist auch immer gleich schwer, aber es gibt Methoden, da geht es einfacher, und dann gibt es Methoden, da bewegt sich das Auto gar absolut, nicht. Das ist durchaus richtig und deswegen doch wesentlich komplexer, als einfach nur das Ding hochzuwuchten.
Ja, absolut.
Nun kommen wir aber mal zu dir und deinem Handeln, deinem Tun. Wir haben ja gerade eben bei deiner Vorstellung schon gesagt, was du alles gegründet hast und alles machst und so weiter. Wie bist du denn dazu gekommen, so viel rund um Sport und Gesundheit, Ernährung und so weiter zu tun?
Ganz unklassisch. Also ich habe weder Sport noch Ökotrophologie studiert, also die Ernährungswissenschaften, sondern ich habe im Jahr 2011 mein politikwissenschaftliches Studium aufgenommen und dann auch 3 Jahre später erfolgreich abgeschlossen. Aber tatsächlich hat es mit mir dann, als ich Student war, angefangen mit mir und dem Ausdauersport. Und dem bin ich jetzt auch mittlerweile im 11. Jahr treu. Und durch diese Liebe zum Ausdauersport kam auch natürlich immer mehr das Interesse an den Themen, sportwissenschaftliche Hintergründe, Trainingslehre und dann natürlich auch das Thema Ernährung. Und habe mich dann quasi während meines beruflichen Tuns stets weitergebildet auf dem parallelen Bildungsweg. Habe verschiedene Lizenzen abgelegt, habe Prüfungen abgelegt, um mich jetzt am Ende ganzheitlicher Gesundheitscoach und Ernährungsberater nennen zu dürfen.
Mhm. Und wie war dein Aha-Moment, als du dich das erste Mal damit auseinandergesetzt hast? Weil den hatte ja irgendwie jeder plötzlich. Mhm. Ist bei dir auch alles falsch gelaufen vorher oder warst du zufrieden mit dem, was du vorher gemacht hast?
Jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß, als ich dahingehend wirklich offen sein muss. Und fast hatte ich das, ich habe es eigentlich so offen noch nie ausgesprochen, jetzt auch in Anführungsstrichen in der Öffentlichkeit. Aber ich habe mich tatsächlich damals, als ich relativ stark im Laufsport verankert war, so in die Themen reingefuchst, dass ich es am Ende gar nicht mehr richtig unter Kontrolle hatte und tatsächlich fast so in eine Art Essstörung, Magersucht reingeraten bin. Aus der ich dann aber auch selbst wieder rausgeraten bin oder mich selbst rausmanövriert habe. Und da haben mir einfach unzählige Bücher weitergeholfen, auch die Erkenntnis, okay, du steckst gerade vielleicht irgendwo ein bisschen in der Sackgasse und wie könntest du da auch wieder rauskommen? Und das war natürlich schon so ein Schlüssel im Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, Ernährung und die Herangehensweise an die Ernährung haben so einen großen Einfluss auf unseren Alltag, unser ganzes Leben, dass ich mich damit eingehender beschäftigen möchte.
Ja, es tut mir leid, dass ich dich da auf dem falschen Fuß erwischt habe. Aber am Ende des Tages ist das irgendwo ja immer so, dass die meisten Ernährungsberater, Ernährungscoaches, Gesundheitstrainer sozusagen, irgend so einen Moment hatten, wo sie gesagt haben, okay, ich mache alles richtig, ich mache alles falsch oder das kann man verbessern oder verschlechtern, wie auch immer. Mhm. Und sehr oft, also du bist da nicht der Einzige, der dann diesen Erweckungsmoment hat, ich mache irgendwas falsch oder ich schlitter da in irgendwas Falsches rein. Mhm. Aber bist auch nicht der Einzige, der sich da irgendwie selber wieder rausgezogen hat aufgrund seines Vorwissens.
Ja.
Wie wichtig findest du denn, dass jetzt erstmal Sportler und dann vielleicht Otto Normalverbraucher mal über ihre Ernährungs- und Trainingsweisen aufgeklärt werden?
Also wenn wir jetzt von einer reinen Aufklärung sprechen, dann würde ich sagen, es ist enorm wichtig, dass wir...
Ja, oder gecoacht werden.
Ja, also fangen wir mal beim Basiswissen an. Ich finde es extrem wichtig. Und ich glaube, das ist ein enormer Auftrag unseres Bildungswesens, Kindern und Jugendlichen bereits im früheren Alter, als wir es aktuell tun, die Bedeutung von Ernährung. Und da spreche ich jetzt nicht von, was sollst du essen, sondern einfach mal die Aufklärung darüber, was eigentlich auf unseren Tellern landet. Wenn du Kindern heute eine Pastinake vor die Nase hältst, dann wissen die Kids ja nicht mal mehr, was das ist. Die denken, die Mohrrübe hat irgendwie keine Farbe. Und da sollten wir halt zu ganz allererst anfangen. Und dann wird natürlich mit steigendem Anspruch an die eigene Leistungsfähigkeit auch das Thema Ernährung wichtiger. Also je höher ich hinaus will, desto eher sollte ich auch schauen, was kommt oben in die Luke hinein und welche Auswirkungen hat es auf mich und meinen Körper.
Hm. Ja, das ist, ich glaube, dieses Pastinakenbeispiel ist sehr gut, weil ein Großteil der Bevölkerung Pastinake wohl erstmal googeln muss.
Ja, siehst du. Also wenn ihr euch jetzt fragt, was eine Pastinake ist, dann wärt auch ihr die Zielgruppe gewesen, die gesagt hätte, da hätte man im Kindesalter vielleicht schon einsteigen müssen.
Ja, sieht aus wie eine irgendwie komische, große, missgebildete Mohrrübe, ja, schmeckt ja mehr oder weniger wie eine Kartoffel.
Ja, also und ich finde es enorm wichtig, dass Kinder halt eine Pastinake von einer Karotte unterscheiden können, weil am Ende des Tages ist es diese Bildung, die sie dazu befähigt, eventuell gesünder durchs Leben zu gehen.
Ja, und auch vielleicht auch auf sich selber zu hören, brauche ich jetzt gerade mal, keine Ahnung, Nutella-Brot oder ist eben eine Pastinake vielleicht besser?
Richtig.
Weil sie wissen, was für einen Effekt das eine hat und was das andere hat.
Ganz genau.
Nun bist du ja definitiv nicht der einzige Ernährungscoach, Gesundheitstrainer, Berater, der da so rumläuft. Und da gibt es ja viele verschiedene von den einen, die sagen, ey, ist Fleisch bis zum geht nicht mehr. Mhm. Ja, die anderen ist bloß nie Fleisch. Die nächsten gefühlt ist gar nichts mehr. Mhm. Wie siehst du diesen doch sehr kontroversen, in extremen rumwandernden Markt?
Ich persönlich handhabe das sehr entspannt. Also ich selbst esse zwar kein Fleisch, aber ich würde auch niemandem sagen, iss kein Fleisch mehr. Es kommt immer in meinen Augen auf die Qualität der Lebensmittel an. Das steht eigentlich so an oberster Stelle. Welche Lebensmittel jetzt auf dem Teller landen, das ist, glaube ich, dem Individuum zu überlassen. Und ich schaue mir in meinen Coachings die jeweilige Lebenssituationen an und versuche dann, den Coachee an sich zu betrachten. Und wenn der Coachee halt, ja, Fleisch liebt, warum soll ich dem dann sein geliebtes Fleisch wegnehmen? Ich kann letztendlich nur darauf hinweisen, dass dieses Fleisch von einer hohen Qualität sein sollte. Und er kann dann nach wie vor entscheiden, ob er die finanziellen Mittel dazu aufbringen möchte, eben zu einem höherwertigen Produkt zu greifen, aber dennoch seine Essgewohnheiten beibehält. Und ich will mich schon auch gegen diese ganzen Extreme in der Ernährung, in den Ernährungsweisen wenden, weil alles, was extrem ist, ist nicht gut. Und das gilt für die Ernährung, das gilt für die Politik, das gilt aber auch für den Sport. Und diese Extreme, da bin ich überhaupt kein Freund von. Ich teste einfach berufsbedingt immer mal wieder so meine Ernährungsweisen und auch um mitreden zu können, war ich schon mal eine ganze Zeit lang vegan unterwegs und klar, dieses Keto, Low Carb und alles mögliche schon getestet. Am Ende macht es die Ausgewogenheit und die Balance, so wie in fast allen Lebenslagen.
Ja, ich denke auch, wenn du dann einen guten Mix hast, hast du auch einen guten Mix an Effekt am Ende des Tages.
Ganz genau.
Plus, guck, wo das Zeug herkommt. Also dir bringt halt Fleisch aus der Großmetzgerei genauso wenig wie gespritzter Salat und so weiter. Deswegen von einem normalen lokalen Metzger das Fleisch aus lokalem Anbau möglichst ungroß, ungespritzt, das vegetarische Essen ist da, glaube ich, besser als einfach in den Supermarkt gehen, irgendwo ein eingeschweißtes Steak nehmen und einen in Plastik verpackten Kopf Salat, denke ich.
Ganz genau. Und da muss man halt die Leute zu befähigen, da weise Entscheidungen zu treffen. Und das will ich eben mit meinem unternehmerischen Tun, mit dem Fit und Fröhlich eben angehen.
Hm. Bevor wir gleich darüber weiterreden, über Ernährung und auch Mindset in Sachen Ernährung, müssen wir leider kurz Pause machen. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, da sind wir wieder mit Tim Rühle und reden heute über Ernährung und Gesundheit für Sportler und auch für den Durchschnittsmenschen.
Ich nenne sie Heldinnen und Helden des Alltags, Patrick. Den Durchschnittsmenschen,
oder so.
Den Durchschnittsmenschen gibt's ja nicht, denn jeder ist irgendwo besonders und jeder hat sein Päckchen zu tragen, sagen wir es immer. Und auch die verdienen ja irgendwo das Wissen darüber, sich, wie man sich gesund und ausgewogen ernähren sollte.
Ja, da sage ich dann auch immer, real heroes don't wear capes.
Ja, absolut.
Ja, und uns darüber unterhalten, wie Ernährung deinen Alltag beeinflusst und auch deine Leistung. Wir haben gerade eben noch darüber gesprochen, dass ja eine gewisse Ernährungserziehung, egal bei welchem Alter, vielleicht sehr wünschenswert wäre. Mhm. Und damit auch dann Extreme nicht so wichtig sind. Also es ist nicht wichtig, nur Pflanzen zu essen oder nur Fleisch, sondern der Mix macht's. Inwiefern erklärst du denn deinen Helden des Alltags als Klienten, dass das, was sie vorher gemacht haben, nicht so gut ist oder dass sie vielleicht sogar schon vollkommen auf dem richtigen Weg war? Weil das ist, ich glaube, es ist ja immer eine Form von Kritik, das kommt ja meistens nicht gut an.
Mhm. Ich halte ihnen meistens zuallererst den Spiegel vor. Das heißt, sie kriegen von mir in der Regel zur Anamnese ein Ernährungsprotokoll. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, du schreibst alles, was du den Tag über trinkst und isst, mal auf ein Blatt Papier, dann wird vielen schon relativ schnell klar, dass das, was sie da aufschreiben, erstens zu viel ist. Das heißt, morgens die Latte Macchiato, dann der Muffin, dann um 11 Uhr einen kleinen Snack, dann Mittagessen, dann vielleicht noch ein Stück Kuchen hinterher. Dann nachmittags kommt doch irgendwo wieder das Tief und man braucht noch irgendwie mal ein kleines Bonbon oder ein Schokoriegel. Abends das Abendessen und dann kommt vielleicht noch irgendwie Chips oder die Salzbrezelchen oder Salzstängelchen vor dem Fernseher dazu. Also du brauchst dann teilweise schon eine ganze DIN A4-Seite, um die Mahlzeiten eines Tages aufzulisten. Und dann wird dir relativ schnell klar, so, oh, okay, das könnte vielleicht mal ein Problem sein. Und dann ist es eigentlich relativ einfach für mich, durch diese Erkenntnis Zugang zu den Menschen zu gewinnen und ihnen eben entsprechende Ratschläge mit an die Hand zu geben, zu sagen, okay, lass uns mal in kleinen Schritten dahin gehen, das Ganze aufzuräumen.
Okay. Was machst du denn dann mit den Leuten, die zum Beispiel so wie ich halt mehr als ausreichend trinken am Tag und auch vielleicht nur ein Glas Cola am Tag oder zwei, aber viel Wasser und gesundes Getränk quasi zu sich nehmen, beim Essen auch eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Mix haben, aber dann doch ab und zu mal sagen, pass mal auf, ich sitze jetzt hier am Schreibtisch mal im Podcast mit dem Tim, da brauche ich eine Tüte Gummibärchen oder irgendwie sowas. Mhm. Wie versuchst du denn, denen zu erklären, dass da irgendwas richtig oder falsch läuft?
Naja, da ist natürlich dann auch schon wichtig, so die Tüte Gummibärchen ist natürlich die Frage, muss es eine ganze Tüte sein oder reicht eine Handvoll? Weil da auch sind wir ja wieder relativ schnell im Extrem. Also ich würde mal behaupten, eine Tüte Gummibärchen ist dann schon recht extrem. Eine Handvoll Gummibärchen ist in meinen Augen, wenn du aktiv bist und ansonsten dich ausgewogen ernährst, ja auch gar kein Problem. Und wie gesagt, ich bin da niemand, der irgendwie die Trommel schlägt für den totalen Verzicht und die Selbstkasteiung, sondern ein ausgewogenes Verhältnis aus Bewegung und der entsprechenden Ernährung. Und dann darfst du eben abends auch mal, wenn es nicht die Regel wird, eine Handvoll Gummibärchen nehmen. Und diese, und dafür plädiere ich sowieso bei jeder Mahlzeit, achtsam und bewusst genießen. Also ich sage zum Beispiel auch jedem, setz dich zum Essen hin, verdammt nochmal. Und schau, was du da auf dem Teller hast und schmecke, was du da auf dem Teller hast. Und viele, wir haben ja so eine enorme Snackkultur entwickelt und viele essen halt im Gehen, am Büroarbeitsplatz, nehmen, währenddessen sie irgendwelche E-Mails beantworten. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern Essen soll ja irgendwo auch schon weit ein Stück Genuss sein. Und diesen Genuss haben viele auch einfach verlernt.
Ja, dieses, dass das Essen, nicht nur das Essen machen, sondern auch das Essen selber Spaß machen soll, ist, glaube ich, so ein Ding, was viele Leute verlernt haben, obwohl es ja immer mehr ja so Tasting-Angebote gibt, wo du dann aber auch siehst, dass jemand das gute Stück Fleisch oder den leckeren Wein oder so, ja, mehr oder weniger komplett vernichtet, indem er den irgendwie einmal einatmet.
Ja, ganz genau. Und auch das ist Teil meiner Arbeit, eben zu sagen, pass auf, wenn du dein Essen jetzt so und so würzt, wie schmeckt denn das? Und nehmen wir doch am nächsten Tag mal das gleiche Gemüse und würzen das einfach etwas anders. Wie schmeckt es denn dann? Und dann haben viele schon so einen ersten Aha-Moment, wo sie sagen, oh, stimmt, du hast eigentlich total recht, das schmeckt total anders. Auch gut, obwohl ich jetzt mehr oder weniger die gleichen Grundzutaten verwendet habe. Und so versuchen
wir. Ja, oder auch diesen Zusammenhang, ich trinke Wein XY oder Bier XY. Was schmeckt denn damit besser und so weiter, bringt dich mit Sicherheit auch da weiter nach vorne, ein vernünftiges Mindset zu entwickeln.
Absolut. Und dann entwickelst du langsam auch wieder ein Mindset dahingehend, dass du sagst, okay, was ist eigentlich so eine richtige Portionsgröße für mich, wann bin ich denn, an welcher Stelle bin ich denn eigentlich satt? Haben ja auch ganz, ganz viele verlernt. Wenn du halt den Fernseher laufen lässt und nebenher noch irgendwelche Mails beantwortest und das Dritte, auf was du dich konzentrieren sollst, ist dein Essen, ja, dass das Letzte, was du eigentlich wahrnimmst, dein Hungergefühl ist und du dich überisst, ist ja ganz logisch. Und auch da sage ich halt jedem, konzentriere dich auf dein Essen, schau, wann bist du satt, was isst du da, hast du genug dazu getrunken, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele sagen ja immer, ich trinke nach dem Essen. Ich sage immer, trink doch erstmal ein Glas Wasser vor dem Essen. Dann hast du schon mal den ersten Impuls in Richtung Heißhunger kontrolliert. Du setzt dich ganz entspannt an den Esstisch, schaust nochmal auf deinen Teller, genießt den Anblick und dann kann es auch losgehen, indem du eben Gabel für Gabel das genießt, was du da eben zu dir nimmst.
Mein Trinken ist ja, wissen wir alle, ein großes Thema. Und viele Leute vergessen das halt über den Tag. Also ich kenne da selbst genug Leute, die abends dann ankommen und denken, so, geil, ich habe heute Morgen eine Tasse Kaffee getrunken, so ungefähr, und das war's. Wie versuchst du den Leuten, das beizubringen, das nicht zu vergessen, das zu irgendwie zu kontrollieren oder am Ende des Tages zumindest, ja, die Menge Getränk, die man so trinken muss am Tag, ja, auf der Haben-Seite stehen zu haben.
Ja, also mittlerweile gibt es da super gute, wir alle sind ja App-Nerds, also für jeden Quatsch haben wir eine App, also es gibt verschiedene Trink-Apps, die man nutzen kann. Man kann sich alle Stunde einen Timer stellen, wo man halt quasi sagt, okay, jede Stunde trinkst du mindestens 250 Milliliter oder vielleicht mal einen großen Schluck wenigstens, so dass du dann am Ende des Tages auf deine Menge kommst, auf deine Tagesmenge. Man muss sich natürlich anschauen, was für ein Tag war es. Ist es jetzt ein heißer Sommertag oder eher ein dunkler, kalter Wintertag? Bist du den Tag über aktiver oder eher nicht? Aber am Ende des Tages gibt es einfach ganz, ganz einfache Triggermittel, zu sagen, okay, pass auf, stell dir dein Glas direkt neben dem PC, sodass du es immer im Blick hast und dich selber dran erinnerst. Oder eben diesen Trinkalarm oder. Also mittlerweile gibt es sogar auf den Radcomputern für Radfahrer oder Radfahrerinnen eher sogar Trinkalarme, sodass du dich da auch erinnern lassen kannst. Das ist eigentlich gar kein Thema. Man muss sich halt darauf einlassen. So, der erste Schritt ist zu erkennen, okay, ich trinke zu wenig. Das kriegen wir in dem Ernährungsprotokoll oftmals dann einfach schon erörtert, dass man sagt, okay, deine Mahlzeiten hast du mir jetzt aufgeschrieben, aber wo ist eigentlich dein Trinken? Und dann sagt der Coach, ja wie? Also ich habe doch aufgeschrieben, morgens meinen Kaffee und mittags mein Glas Wasser. Und ich so, okay, und das war's oder wie? So, ja, also dann sage ich, okay, das ist schon mal das allererste, wo man anfangen kann mitzuarbeiten.
Ne, also ich glaube, ich habe so das Gefühl, zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass Trinken da ein tendenziell größeres Problem als Essen ist. Und ich glaube, das ist ein erster guter Schritt, den Leuten das, so wie du das auch gesagt hast, beizubringen.
Ja, vor allem, also Patrick, sind wir mal ehrlich, es hat keiner ein Problem damit, mal einen halben Liter Cola zu trinken, weil es ist halt einfach süß, es schmeckt. Aber wir sprechen ja jetzt von Wasser trinken oder ungesüßte Tees trinken. Oder meinetwegen auch mal eine Tasse Kaffee ist auch in Ordnung. Das fällt den meisten eben so schwer, also sich an das Thema Wasser trinken zu gewöhnen. Und dann sage ich halt auch, versuch deinen Weg rauszufinden, wie du mehr Wasser trinken kannst. Also ich trinke zum Beispiel zu Hause nur Leitungswasser, aber wenn ich halt mal keinen Bock auf Leitungswasser habe, dann mache ich mir halt einen tollen Tee, also halt einen Teebeutel in mein Leitungswasser. Oder ist jetzt zwar unbezahlte Werbung, aber beispielsweise habe ich jetzt letztens auch wieder die Werbung von Air abgesehen. Es gibt mittlerweile Trinkflaschen, die machen aus Leitungswasser über den Geruchssinn, also quasi über die Nase, schmackhaften Apfelsaft. Solche Tricks musst du halt als Ernährungsberater auch anwenden können und dürfen, um den Coaches einfach diesen Umstieg auf reines Wasser oder Sprudelwasser so einfach wie möglich zu machen.
Ja, das ist auch, glaube ich, diese Tricks sind, glaube ich, auch wichtig. Ich, in Anführungsstrichen, bescheiße dabei ja auch ein bisschen. Ich habe hier immer meine 2,5 Liter Wasserflasche, also Flasche hier stehen. Da kommt morgens das gute Leitungswasser rein. Mhm. Und dann soll die irgendwann gegen Abend leer sein. Mhm. Und je nachdem, ob hier ein Podcast aufgenommen wird oder nicht, ist die dann manchmal auch früher leer, weil ich hier in den Werbepausen dann doch mal zu der Flasche greife. Mhm. Damit wir überhaupt weiterreden können. Mhm. Aber da gibt es genug Möglichkeiten, sich daran zu erinnern, genug Getränke zu sich genommen zu haben. Weil zu der Wasserflasche kommen dann natürlich auch noch Dinge, die du so zwischendurch mal trinkst.
Definitiv. Und die Flüssigkeit in Obst und Gemüse darf auch mit dazu berechnet werden. Was ich dann halt auch letztendlich, worauf ich auch immer wieder hinweise, es gibt ja so diese Richtlinie 2 Liter am Tag. Ich halte das persönlich für zu wenig. Ich würde eher Richtung 3 Liter tendieren und zu 3 Litern raten, wenn das irgendwie machbar ist.
Dann liege ich ja mit meiner 2,5 Liter Flasche und dem, was sonst noch so dazu kommt, goldrichtig.
Hört sich gut an, ja.
Ja. Du ernährst ja oder hilfst ja bei der Ernährung von nicht nur von Helden des Alltags, sondern auch bei Sportlern. Mhm. Wie in deinen Augen oder aus deiner Erfahrung, wie schlecht ist es um die Ernährung von Sportlern bestellt, bevor sie bei dir aufschlagen?
Schlecht. Also teilweise erschreckend schlecht. Und wenn ich dir jetzt sage, ohne Namen zu nennen, es gibt Olympiateilnehmer, ne? Und da sprechen wir ja mindestens von semiprofessionellem Sport.
Das ist richtig.
Die von den Verbänden keine Ernährungsberater an die Seite gestellt bekommen, die auf die Privatwirtschaft oder auf sich alleine gestellt sind, dann frage ich halt schon, wie wichtig ist uns der Sport und das Wohl unserer Athletinnen und Athleten, wenn sie im Namen Deutschlands bei Sportevents teilnehmen, und müsste man dahingehend mal nicht die Strukturen überdenken. Um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, leider ist es tatsächlich so, dass viele einfach den massiven Einfluss einer sportgerechten und Sportler- und Sportlerinnengerechten Ernährung auf ihre Leistungen unterschätzen und sich dahingehend auch einfach nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Es gibt tatsächlich Sportler, die sagen, oh, ich kann super geil trainieren, aber verpflegen tue ich mich halt größtenteils bei McDonald's. Das kann eine Zeit lang auch funktionieren, gar kein Thema, aber irgendwann schlägt es zurück in Form von Verletzungen, in Form von mangelnder Regeneration, in Form von chronischen Entzündungen. Und da ist es halt an mir und meinem Kompetenzteam auch irgendwo zu sagen, ja, das Thema gehen wir gemeinsam mit dem Athlet oder der Athletin eben an.
Hm. Wir machen jetzt kurz Werbung und dann kommen wir wieder und vertiefen das Thema der Athleten und ihre Ernährung auf jeden Fall, weil da gibt es noch eine Menge zu klären, denke ich. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Tim Rühle und haben uns jetzt über Ernährung und Gesundheit im Allgemeinen unterhalten. dann gerade eben noch angefangen, über das Ganze bei Sportlern zu reden. Und da hast du, Tim, gesagt, ja, Ernährung scheint da nicht so wichtig zu sein. Dabei sehen wir an großen Beispielen international von Sportlern, dass ja Ernährung sehr wichtig zu sein scheint. Zumindest wird das propagiert, denn Leute wie Tom Brady, Cristiano Ronaldo und so sind nicht so lange top, weil sie ja bei McDonald's vorbeifahren oder jeden Abend Döner essen, sondern anscheinend auch wegen ihrer Ernährung. Wie kriegt man das denn kommuniziert als Coach?
Durch Vorbilder, durch das Hinterfragen der eigenen Situation, also ganz oft ständig einfach nur Fragen und der Sportlerin oder die Sportler antwortet auf diese Fragen und erkennt dann schon in dem Prozess des Antwortens, okay, da könnte tatsächlich irgendwie was dran sein an dem, was er mir da eigentlich so latent unterstellen möchte. Hinsichtlich der Verletzungshistorie, hinsichtlich des Schlafes stelle ich da recht viele Fragen, weil Ernährung zahlt auch maßgeblich auf das Thema Schlafqualität mit ein. Wenn du dir halt kurz vorm Schlafengehen nochmal irgendwie eine fettige Pizza gönnst, dann ist die Schlafqualität halt mitunter nicht ganz so gut, wie wenn du auf ein leichtes, proteinreiches und vielleicht leicht kohlenhydrathaltiges Abendessen setzt. Und oftmals kommt dann eins zum anderen und dann haben wir auch da wieder so eine Art Aha-Effekt, wo letztendlich die Athletinnen und Athleten dazu bewegt, sich vertieft dafür zu interessieren und mir auch letztendlich die Chance gibt, an den richtigen Stellen einzugreifen.
Mhm. Meinst du nicht auch, ich meine, das hast du ja gerade mal anklicken lassen, dass die Vereine oder derjenige, der den ja beim Sporttreiben hilft, wo er organisiert ist und seinen Coach herkommt, da ein Informationsdefizit haben selber oder dass denen das egal ist oder dass da keiner dran denkt?
Es kommt jetzt natürlich darauf an, auf welchem Niveau wir das Ganze betrachten. Letztendlich, alles was Amateursport ist, da kannst du den Anleitenden gar keinen Vorwurf machen. Oftmals sind die ja selber nur Ehrenamtliche und wissen es selber halt nicht besser. Jetzt, wenn wir in den semiprofessionellen Sport oder sogar in den professionellen Sport schauen, da halte ich es schon für enorm wichtig, dass da die Strukturen einfach dahingehend geändert werden, dass man den Athleten oder die Athletin als ganzheitlichen Sportler betrachtet, der auch eine ganzheitliche Betreuung benötigt. Und da ist es eben nicht nur trainieren, trainieren, trainieren und ballern, 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 sondern da gehört eben auch das Thema Ernährung, Regeneration und sogar in meinen Augen auch jeder ein Sportpsychologe an die Seite gestellt. Weil wenn du halt irgendwann einfach keine Lust mehr hast zu trainieren, weil du gar nicht festgestellt hast oder gar nicht gelernt hast, welche mentalen Strategien du anwenden kannst, um dich täglich neu zu motivieren, da rauszugehen und dein Bestes zu leisten, dann wird es halt irgendwann schwierig. Und dann verlierst du halt auch einige auf dem Weg hin zu einem besseren oder sehr, sehr erfolgreichen Sportler.
Ist das so, dass wir da bei den ganzen Dingen, das ist ja nicht nur Ernährung, sondern wie du sagst, auch Psychologie und so weiter. Das sind ja Dinge, die auf höchstem Niveau durchaus gang und gäbe sind oder mehr oder weniger gang und gäbe sind. Mhm. Meinst du, wir Deutschen hängen da irgendwie hinterher? Weil ich selber weiß, dass 1989, als ich auf der Highschool war in Amerika und da Sport getrieben hat, ich habe auch einen Ernährungsplan bekommen. Der war vielleicht jetzt nicht so elaboriert, wie du das machen würdest, aber der hat mir schon gesagt, lass die Finger von dem und dem und dem. Ich fühlte mich auch fitter und hatte auch mehr Energie und so weiter. Also ich merkte da schon durchaus einen Effekt und okay, wir hatten einfachen Zugang zum Vertrauenslehrer, aber das war ja auch schon eine Art von Sportpsychologe. Ich weiß, mittlerweile ist ein Sportpsychologe im Rahmen einer ja Schulmannschaft gang und gäbe, genauso wie die Ernährung da. Und hier findet das gefühlt noch nicht mal auf höherem Niveau, wie du meintest, semiprofessionell statt.
Ja.
Woher kommt das?
Ja, also wir hatten es ja jetzt auch im Vorgespräch. Ich glaube, der Stellenwert des Sports muss einfach in unserem Land ganz anders bewertet werden und angesehen werden. Also wenn wir jetzt halt sehen, was in unserem Land als erstes runtergefahren wurde im Lockdown, dann waren es halt immer die Sportstudios und die Mannschaftsaktivitäten. Und klar, Mannschaftsaktivitäten, völlig d'accord, aber man konnte halt bis heute nicht hinreichend irgendwo darlegen, dass Fitnessstudios beispielsweise Infektionsherde sein sollen und die halt pauschal innerhalb von so langem Zeitraum einfach mal komplett zu schließen, zeigt ja halt schon, erstens ist da überhaupt keine Lobby und zweitens scheint ja für den Großteil unserer Bevölkerung auch absolut in Ordnung zu sein, inklusive der Politikerinnen und Politiker. Und ohne jetzt das ganze Böse meinen zu müssen, dann würde ich auch behaupten, Sport ist auch nichts, was bei Politikerinnen oder Politiker an allererster Stelle steht, wenn man sie jetzt selbst betrachtet. Und von daher glaube ich einfach, dieses Bewusstsein der unglaublichen Bedeutung des Sports für die gesamte Gesellschaft hinsichtlich, wie geht's mit unserer Gesundheit als wir Deutschen weiter? Also es gibt mittlerweile halt Tendenzen, wir werden immer dicker als voll, wir werden immer kränker. Da ist Corona eine Pandemie von der eigentlichen, vor der wir vielleicht in einigen Jahren stehen, wenn es mit unseren Ernährungsweisen und unserer Bequemlichkeit hinsichtlich der Bewegung so weitergeht.
Ja, also ich sehe das ähnlich. Es wird sich viel zu wenig bewegt. Es wird sich vor allen Dingen viel zu wenig um Bewegung unter Jugendlichen und Kindern gekümmert. Entweder sind sie halt sehr dünn und dann auch, ich laufe jeden Tag sehr dünn. Oder das genaue Gegenteil, so aus Highschool-Filmen gesehenen Athletentyp, den gibt's halt in diesen Schüleraltern kaum noch. Auch da erleben wir diese Extreme. Ich bin halt Veganer, weil ich Sportler bin. Und das schon in einem Alter, wo ich zumindest damals und wahrscheinlich du auch damals an sowas wie vegane Ernährung gar nicht gedacht haben und dir lieber die Pizza reingeknallt hast.
Nee, klar. Und ich würde auch keinem Kind empfehlen oder sagen, er soll übermäßig auf seine Ernährung achten. Das ist, denke ich, schon auch elterlicher Auftrag. Und dann ist auch nicht schlimm, ab und an mal einen Schokoriegel zu essen und bei McDonald's vorbeizuschauen. Gar kein Thema. Ich glaube, als Kind kann man das noch ganz gut ab, wenn man sich eben ausreichend bewegt. Und da geht es auch nicht um Hochleistungssport, da geht es auch nicht um einen geregelten Mannschaftssport, wenn man als Kind es eben nicht möchte, sondern da geht es eben um eigentlich so die Basics, mal rauszugehen, auf einen Baum zu klettern und Räuber und Gendarm zu spielen.
Ja, anscheinend scheint aber das ein Problem zu sein. Ja. Wie denkst du denn oder versuchst du das deinen Kunden denn klar zu machen, dass Räuber- und Gendarmspielen im Prinzip schon mal reicht, um was zu ändern?
Also letztendlich versuche ich es immer auf ganz, ganz kleine Ziele herunterzubrechen, wenn tatsächlich die Coaches oder die Klienten eben von null an starten, was ihre Bewegung angeht. Das heißt, wir fangen mal an mit kleinen Spaziergängen in der Mittagspause oder jetzt auch gerade im Homeoffice ist es prädestiniert ja eigentlich dafür, zu sagen, wenn ich Homeoffice habe, dann gehe ich einfach mal 10 Minuten, eine Viertelstunde vor die Türe und schaue, dass ich einfach ein bisschen frische Luft schnapp und mich dabei einfach aktiv bewege und nicht den ganzen Tag nur vom Kühlschrank zum Esstisch und zum Bürotisch laufe. Das ist mal der allererste Schritt. Und das skaliert natürlich dann hoch bis zu den wirklich Aktiven, die sagen, okay, sie brauchen eine Art angeleitetes Training oder eine Art Trainingsplan, um ihren Bewegungsdrang dann auch irgendwo in Sport und physiologischen Fortschritt zu generieren.
Nun machst du ja eine ganze Menge rund um Ernährung, Gesundheitsberatung. Du hast die Fit und Fröhlich Firma gegründet. Akademie für ganzheitliche Gesundheit ist dabei. Du hast einen Podcast, den wir übrigens auch noch in den Shownotes verlinken werden. Und du machst ja auch bei dir zum Beispiel in einem Ort, in dem du wohnst, in Herrenberg, Pop-Up-Gastronomie, was ja durchaus als Erfolg bezeichnet werden kann, finde ich. Inwiefern findest du das wichtig, dass halt nicht nur bei dir, sondern überall mehr so Initiativen entstehen, die den Leuten halt auch sagen, pass mal auf, du kannst es auch besser machen?
Ich halte es für enorm wichtig und deshalb finde ich zum Beispiel auch Formate wie das Podcasten so enorm wertvoll, weil es den Zugang zu Wissen ermöglicht, der vielleicht niederschwelliger ist, als jetzt ein Buch in die Hand zu nehmen, eine Zeitung zu lesen oder Fachzeitschriften zu wälzen. Und diese Bildung zu vermitteln ist eines. Aber was ich auch immer wieder feststelle, und das ist mir eigentlich auch enorm wichtig, ist so dieses Vorleben. Und dieses Vorleben versuche ich eben in vielerlei Hinsicht. Klar, ich bin selbst noch sehr, sehr sportlich aktiv, trainiere auch jetzt nach wie vor und in guter Hoffnung, dass meine Ironman-Langdistanz dieses Jahr hoffentlich stattfindet, eben auf einen Ironman. Und dieses Vorleben ist mir unglaublich wichtig und eben auch im Zuge einer Gastronomie. Also ich bin kein gelernter Koch, aber ich weiß, wie man Nahrungsmittel und Lebensmittel, echte Lebensmittel, gut und gesund zubereitet, sodass sie dem Großteil der Menschen schmeckt. Und das habe ich eben in dieser Pop-Up-Gastronomie versucht. Und so Corona dann irgendwann gegen Ende des Sommers auch mal beendet sein wird, will ich dieses gastronomische Konzept auch an einem fixen Standort hier bei mir in dem kleinen Herrenberg südlich von Stuttgart dann auch verwirklichen, um den Leuten eben zu zeigen, und jetzt bringe ich mal ein Hashtag meines Unternehmens ins Spiel. Good food cool. Also gutes Essen muss nicht irgendwie schlecht schmecken, sondern gutes Essen, also im Sinne von natürliche Lebensmittel, ausgewogen, kann auch super gut schmecken und ist eigentlich auch sehr, sehr einfach zuzubereiten, sodass du nicht mal gelernter Koch sein musst, um das Ganze auch irgendwo schmackhaft hinzubekommen.
Ja, das kannst du auch selber schon feststellen, haben wir schon öfters gemacht, und wenn du zum Beispiel im Sommer grillst mit Freunden, ja, dann soll mal einer ein Steak kaufen, so abgepackt bei Lidl, Aldi, irgendwie aus der Massentierschlachtung, und ein anderer im Prinzip das exakt gleiche Steak, mal bei einem Metzger, also gleiche Grammzahl, gleiches Steak, und dann gleichzeitig brillant oder auch weniger brillant grillen, und dann iss mal beide. Und du wirst feststellen, dass die paar Euro, die das Steak vom Metzger gekostet hat, sich sofort im Geschmack positiv niederschlagen. Und du deswegen wahrscheinlich durchaus ein besseres Gefühl bei dem Steak hast.
Ja, und du wirst auch feststellen, dass das günstigere Steak wahrscheinlich sehr, sehr viel kleiner geworden ist als das Metzger-Steak, einfach weil das ganze Wasser ausgelaufen ist, das da in diesem Fleisch drinsteckt.
Das kommt wahrscheinlich noch dazu. Und das ist halt nicht nur bei Fleisch so, das ist ja halt auch bei Gemüse so. Das Gemüse vom Bauern gegenüber dem Gemüse aus dem Supermarkt, was eingeschweißt noch in Plastik war. Vielleicht sogar schon geschält und eingeschweißt in Plastik. Das hat einen definitiv anderen Geschmack. Teilweise wird auch das auf dem Grill dann kleiner.
Ja.
Solche Experimente kann man machen, aber woran siehst du das Problem oder das Phänomen, dass in einem, ich sag jetzt mal, und das ist nicht böse gemeint, in einem kleinen Kaffee Herrenberg mit 30.000 Einwohnern, da mehr Bereitschaft ist, sowas anzunehmen, als teilweise ja in größeren Städten, wo es ja, es gibt Großstädte, in denen gibt es keinen Unverpacktladen, die gibt es aber in Herrenberg, dass solche Dinge angenommen werden.
Ich habe ein unglaubliches Vertrauen und ich glaube fest daran, dass einfach das richtige Angebot zur richtigen Zeit am richtigen Ort auch die entsprechende Nachfrage generieren kann. Und so ist es mit dem Unverpacktladen bei uns im Ort geschehen. Das heißt, meine gute Freundin und Gründerin des Unverpacktladens war da einfach mit dem richtigen Konzept zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und genau das möchte ich mit dem Fit und Fröhlich eben auch sein. Ich glaube, die Leute sind schon auch bereit dazu, zu testen, wie es denn käme, wenn sie sich mal ab und an wenigstens nur gesünder ernährten, wenn sie auf biologische und nachhaltig erzeugte Lebensmittel setzen würden. Und dann bin ich eben so naiv zu glauben, ich wäre derjenige, der das anbieten könnte an einem festen Standort. Und dafür werde ich auch nach wie vor alles tun. Ich glaube, wie gesagt, es braucht diese positiven Rollenvorbilder, die nicht nur online kommunizieren und sagen, ich erkläre dir in einem Video-Tutorial und in einem kostenlosen E-Book, wie alles erklärt, sondern du musst es für die Leute erlebbar, erfassbar und erfühlbar machen und am Ende des Tages in dieser kleinen Gastronomie eben auch erschmeckbar machen. Nur dann kann, glaube ich, eine positive Assoziation hergestellt werden, um zu sagen, Mensch, das versuche ich vielleicht auch mal zu Hause, was der Rüde mir da vorgesetzt hat.
Ja, ich denke auch, dass das die Barriere ist. Also dieses, ich muss meine Ernährung umstellen, aber das ist ja eine Umstellung, das ist das Neumachen, das ist vielleicht auch liebgewonnenes nicht mehr machen. Mhm. Und ich, wenn ich das ausprobiere, dann ist das ja Aufwand und ich weiß nicht, was da hinten bei rauskommt. Wenn man das den Leuten aber ja fassbar, erlebbar, wie du gesagt hast, macht, dann kommt da vielleicht eher was rum.
Ja, und es ist ja immer so, Patrick, also jede Veränderung bedeutet erstmal Angst und Ablehnung. Weil es ist umständlich und wir haben uns eigentlich irgendwo in unserem, in unserer Komfortzone haben wir es uns bequem gemacht. Und dann nur die kleinsten Veränderungen ist erstmal Ablehnung, nee, mag ich nicht und kann ich nicht und will ich nicht. Wenn du jetzt aber das Angebot wirklich auch vor Ort so erschaffen kannst, dass du sagst, Mensch, versuch's doch wenigstens mal. Und aus diesem Veränderungsprozess entstehen positive Assoziationen im Sinne von, ja, das hat mir eigentlich ganz gut geschmeckt. Vielleicht kann ich mir vorstellen, einmal, zweimal in der Woche zum Tim zu kommen und das zu probieren. Und vielleicht schaffe ich es sogar ein drittes Mal zu Hause mir irgendwie was Leckeres zuzubereiten, indem ich halt mal bei einem Kochkurs im Fit und Fröhlich war und auch gelernt habe, wie es funktioniert. Dann glaube ich, kann das Ganze funktionieren und letztendlich bin ich ja nur einer von ganz, ganz vielen, die sich diesem Thema gesunde Ernährung verschrieben haben. Und es dürften auch noch sehr viel mehr werden, um eben gesamtgesellschaftlich da irgendwo auch einen Einfluss, einen nachhaltigen Einfluss zu haben.
Ja, also auf jeden Fall finden wir und auch ich das, was du da machst und vorhast und das auch in deinen zarten und jungen Jahren schon super. Auch, dass du den Mut hast, trotz Pandemie das anzugehen und nach vorne zu treiben. Wir haben uns auf jeden Fall das letzte Mal nicht das letzte Mal gehört. Und wir hören auf jeden Fall wieder voneinander und ja, werden vielleicht auch mal was zusammen essen.
Das würde mich sehr freuen, Patrick.
Dann bis später und zum nächsten Mal.
Ja, bis dahin. Liebe Grüße nach Düsseldorf.
Tschüss.
Ciao.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.